Ihr hört Comic Review Ausgabe 184 mit dem ersten von vier Bänden Descender von Jeff Lemire. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. In dieser Ausgabe bin ich mal wieder nicht alleine. Helge hat sich wieder mit reingeschmuggelt. Hallo Helge.
Hallo, ja. Ich habe es natürlich auch gelesen, Descender. Es hat uns ja schon eine Weile begleitet. Also wir haben es ja schon mal kurz bei Hunting Down Comics vorgestellt. Da können wir vielleicht auch nochmal verlinken.
Hunting Down Comics ist eine ganze Weile her. Ausgabe 14. Ich werde es entsprechend verlinken. Also wäre jetzt wirklich eine ganz Spoiler, also nicht, dass wir jetzt spoilern werden in diesem Podcast, aber vielleicht nochmal unbeleckt von den Gesamteindrücken eine entsprechende Besprechung hören möchte, der kann sich, wie gesagt, Hunting Down Comics Ausgabe 14 einfach mal anhören. Dort ist dieses Buch, also die erste Heftaufgabe, beschrieben worden. In diesem Buch, so viel vorweg, sind die ersten sechs Bücher, die ersten sechs Hefte enthalten. Laut Splitter sagen die Homepage dort, dass es dort wohl insgesamt vier Bände geben wird. Und die erste Besonderheit, die mir hier aufgefallen ist, dass das natürlich in etwas größeren Format daherkommt, was schon mal dem Artwork meiner Ansicht nach sehr gerecht wird, sehr gut ist. Und ansonsten halt Hardcover, 100, ich muss selber nochmal gucken, einer der wenigen Bücher, wo es tatsächlich durchnummeriert ist, 142 Seiten für 22,80 €. Und der rein erste optische Eindruck, sehr gut. Es ist ein schönes Buch, schön aufbereitet.
Toll verarbeitet.
Genau, toll verarbeitet und auch von der Kolorierung. Müsst, also wenn ihr das Buch dann euch bei Gelegenheit im Comicladen anschaut oder gekauft habt, dann einfach auch mal so die Coverseite zum Beispiel auch mal im Dunkeln angucken, dann sieht man nicht so viel und dann im schönen Sonnenlicht und dann seht ihr halt einfach, wie viel Wert da auf kleine Details gelegt worden ist. Also keine Spotlight-Optik, aber einfach so die Kolorierung von Dustin Nguyen. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon mit der Aussprache, aber ich denke mal, Nguyen ist so verkehrt, nicht ganz. Sehr toll gemacht jedenfalls.
Ja, und jetzt habe ich gerade, das war mir gar nicht bewusst, dass das schon feststeht, dass es vier Bände werden. Das ist ja ganz interessant, weil wenn man kurz mal rechnet, sechs Hefte pro Ding, 4 mal 6, 24. Das heißt, das ist also eine Serie, die wird in den USA sozusagen 2 Jahre lang laufen. Das ist ja ganz cool.
Ist schon relativ lang, aber ich denke mal, Lemire hat also alle seine Bücher, also wir kennen ihn ja, also sagen wir, die meisten kennen ihn vermutlich von, na, es fällt natürlich
Sweet Tooth.
Sweet Tooth, genau, oder Essex County.
Das hat er noch selber gezeichnet, das ist jetzt hier auch die Besonderheit, das können wir gleich mal am Anfang erwähnen, weil die meisten kennen ihn halt als Autor und Zeichner zusammen und es gibt aber, er scheint halt viele Ideen zu haben, die er jetzt auch nicht alle zeichnerisch umsetzen kann und da hat er sich in diesem Fall halt von diesen besagten Dustin Nguyen, wie du ihn jetzt aussprichst, keine Ahnung, ist wirklich ein komplizierter Name, müsst ihr selber mal gucken, wie es geschrieben wird, hat er sich da Hilfe geholt oder was heißt Hilfe, ist halt ein ganz anderer Stil, da gehen wir später noch ein, der wirklich ganz toll und irgendwie auch, wie soll ich sagen, es ist, bildet fast einen Kontrast zum Thema, weil der Stil ist halt sehr traditionell mit Wasserfarben und das Thema, da sollten wir jetzt vielleicht langsam mal dazu kommen, ist ja ein absolutes Science-Fiction-Comic, also alles sehr zukunftsmäßig, die Optik teilweise so, ich sag mal Mac-mäßig, Apple-mäßig so ein bisschen, so mit viel Weiß und wo man eigentlich denkt, ja, da eignet sich eigentlich so ein Computer super zu, um da die Farben zu machen oder die Zeichnung. Und das ist sehr irgendwie herausstechend.
Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich meine, Jeff Lemire schafft es halt immer, sehr emotionale Geschichten zu schreiben. Das ist auch in diesem Buch, ohne da groß zu spoilern, natürlich auch wieder der Fall. Er schafft es jedes Mal wieder, einzigartige Geschichten zu schreiben, wobei Einzigartigkeit, sagen wir mal so, das könnte man vielleicht hier in Frage stellen, aber es ist zumindest so originell, dass es nicht langweilig wird. Also dass man nicht vorhersehen kann, in welche Richtung die ganze Sache geht gerade, ohne da was zu sagen. So dieses Finale, dieses ersten Handlungsbogen, dieses ersten Bandes ist schon auf eine gewisse Art und Weise so angelegt, dass man unbedingt da weiterlesen möchte. Nur zur eine Information, also zum Zeitpunkt der Aufnahme sind in Amerika 10 Hefte oder beziehungsweise das 10. Heft erscheint quasi nächsten Monat, also im Februar 2016. Also da ist man halt auch weiter am Erzählen und die Handlung vorantreiben. Also ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass dann halt auch relativ kurzfristig die weiteren Bände bei Splitter erscheinen werden. Die sind einfach wirklich klasse. Aber wir hatten es ja schon angekündigt, du kannst dir nochmal kurz die Handlung umreißen, worum es denn eigentlich bei die Sender geht?
Ja, sehr gerne. Also du hast ja gerade schon gesagt, so von wegen, das ist jetzt vielleicht nicht die alleroriginellste Geschichte, da spielst du wahrscheinlich darauf, oder was halt, ja, eigentlich ist es schon eine originelle Geschichte, gerade im Comic-Kosmos, aber wenn man jetzt zum Beispiel das Cover mal betrachtet, da ist halt so ein Junge, der in die Sterne guckt und man sieht schon, der Kopf des Jungen ist halt irgendwie mechanisch, also es ist sozusagen Roboterjunge im Hintergrund der Mond und es erinnert natürlich sofort an so Filme wie AI zum Beispiel, oder andere Geschichten. Aber jetzt geht es erstmal kurz um die Geschichte. Ich werde kurz umreißen. Die ganze Geschichte spielt in der Zukunft. Es wird nicht näher benannt, welches Jahr es ist. Und es gibt dort so 9 Welten, die haben sich zum sogenannten Vereinten Galaktischen Rat zusammengeschlossen. Genau, und aus dem Nichts kommen auf einmal so eine riesengroßen Roboter, also wirklich größer als einzelne Planeten zum Teil, was irgendwie auch ziemlich cool aussieht. Und einer der Typen, wo wir am Anfang noch denken, okay, das ist unser Hauptcharakter, also ist nachher auch so eine Art Hauptcharakter, das ist der Dr. Quan. Der soll helfen, weil diese, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber er ist halt so ein Typ, der, ja, eigentlich der Wissenschaftler überhaupt, der mit Robotertechnik halt sozusagen zu tun
Robotik,
hat.
Robotik, ja, weiß gar nicht.
Robotik,
ja.
Wahrscheinlich, ja, genau. Aber dann schießen diese riesen Roboter.
Aber er ist halt mehr so derjenige, nicht der Roboter per se entwickelt, sondern eher so diese Intelligenz dahinter. Also er versucht halt Roboter zu schaffen, die dem Menschen sehr ähnlich sind in seiner Art und Weise, in seiner ganzen Gefühlswelt, oder er versucht halt dem Menschen anzugleichen. Das sind halt Roboter, die dann auch im Einsatz mit Menschen eingesetzt werden, so als Betreuung, als Beschützer, als Companion, also Gefährte, der mit dem Kind oder mit dem auch immer dann spielt.
Genau, der beste Freund, der Roboter sozusagen. Genau, und dann passiert es aber, also er will noch helfen oder guckt sich diese ganze Situation, ist natürlich auch überfordert, und dann schießen aber diese Riesenroboter halt auf die Planeten und zerstören halt einen Großteil der Einwohner. Da wird dann später auch immer von der Robokalypse oder Robocaust oder irgendwie so ähnlich gesprochen. Genau, und jetzt ist das Interessante, also bis zu dem Zeitpunkt denkt man noch, okay, man verfolgt halt diese Geschichte, aber auf einmal springt man auf den Mond oder auf einen Mond, sage ich mal besser, und 10 Jahre später, und ganz witzig, so oben ist dann eingeblendet Einwohnerzahl 1 und dann sieht man so einen Jungen halt erwachen, dem Jungen vom Cover, ganz alleine auf der Mondstation, er sucht seine Mutter, überall sind Leichen, es ist wirklich eine sehr bedrückende, coole Atmosphäre, die hier eingefangen wird, die so ein bisschen an sowas wie Alien oder so erinnert, man erwartet die ganze Zeit, okay, jetzt hinter der nächsten Ecke ist irgendwas, weil immerhin sind da überall Leichen, und dann ertönt so eine Computerstimme oder er kann halt Kontakt mit dem Computer aufnehmen, und dieser Computer erzählt halt, dass alle Bewohner durch einen Gasunfall gestorben sind und dass der Junge 10 Jahre schlief. Auf einmal erschreckt er sich. Das ist dann sozusagen dieser kleine Alien-Moment, aber jetzt ist es nicht wirklich ein Alien, sondern so ein kleiner Roboterhund. Und er findet dadurch raus, also das ist auch eine ziemlich coole Szene, weil er durch diesen Schreck wird irgendwie so eine Art, ich sag mal, so ein Sicherheitsprogramm oder sowas von ihm gestartet oder so ähnlich, stelle ich mir das jedenfalls vor. Also jedenfalls auf einmal öffnen sich überall kleine Spalten und seine Hände werden zu so Roboterarmen und auch der Kopf geht so ein bisschen auseinander und man sieht halt zum ersten Mal, dass er ein Roboter ist. Und das ist aber, der Roboterhund ist von früher, das war so ein, das finden wir später auch ein bisschen raus, das ist so eine Art Freund, den er geschenkt bekommen hat. Und er ist halt selber auch ein Roboter, er heißt Tim 21, genau. Und er findet dann im Computer halt raus, was geschehen ist, sieht diese Szene nochmal mit diesen Riesenrobotern, die sogenannten Harvester sind das, und die haben halt die Infrastruktur und die Bürger angegriffen, aber komischerweise nicht die Roboter auf dem Planeten. Und da ist dann halt die Vermutung, lag dann bei den Menschen nahe, dass es irgendeine Verbindung zu den Robotern gibt. Und diese Harvester sind dann auch plötzlich wieder verschwunden. Keiner weiß genau warum, aber alle fürchten sich, dass die irgendwie wiederkommen. Und es ist auf der ganzen Welt halt so eine Art Hass auf Roboter entstanden, verständlicherweise. Also gerade, weil die halt auch verschont wurden. Und es gibt halt Roboterverbote und eigentlich werden alle Roboter zerstört. Und das ist dann dieser Robot-Genozid, ja, dieser Robocross. Ich habe es, glaube ich, vorher ein bisschen falsch ausgedrückt, aber also jedenfalls.
Wobei ich nicht ganz verstehe, wenn du dir so die Eröffnungsszene anschaust, also da ist dieser Wissenschaftler, der ist ein bisschen runtergekommen, wird dann von der Regierung quasi geweckt und sagt, wir haben hier in Anführungszeichen ein kleines Problem. Da steht dann quasi direkt vor der Haustür so ein, ja, gigantischer Roboter, der wahrscheinlich größer ist als dieser gesamte Planet oder zumindest
genau.
Wirkt das so von der Optik her so ein bisschen wie diese Zylonen von Battlestar Galactica, also oben so ein rotes Licht und komplette Metalluniform und dann zerstört er halt diesen Planeten, aber aus der Sicht des Professors, der später eigentlich 10 Jahre später immer noch am Leben ist. Und hast du den Sprung irgendwie für dich bewusst genommen, also wahrgenommen, oder ist es quasi, ist das die Zukunft, quasi in der quasi, wir wissen schon, der Planet wird zerstört durch diese Person und wir erleben quasi jetzt, wie es dorthin gekommen ist. Also irgendwie hatte ich da Brücke, die ich einfach nicht ganz schließen konnte.
Genau, das ist einfach, also wie ich gerade kurz zusammengefasst habe, es ist so, die waren da, haben die Infrastruktur und viele von den Menschen zerstört und sind dann einfach wieder abgehauen, diese Harvester. Und wir kriegen halt diese 10 Jahre nicht mit, sondern starten 10 Jahre später dann mit diesen Jungen sozusagen neu.
Also ja, aber weil der halt, also quasi, der guckt ja auf den Balkon, so auf diesen großen Roboter und also wie er an dieser Stelle quasi dann überleben kann, wenn die ganze Welt da drauf geht. Also das
ja, stimmt. Das ist ein bisschen schade, dass da nicht näher drauf eingegangen wird. Aber es ist ja also ein Großteil, oder nicht ein Großteil, aber viele Menschen haben ja wohl überlebt und er ist anscheinend auch einer dieser Leute. Und genau, ganz interessant ist halt, dass man jetzt wieder den Sprung zu dem Apartment von diesem Dr. Kwon macht. Und er ist halt auch 10 Jahre älter geworden, trägt jetzt eine Brille, hat so ein bisschen, also wenn du schon vorher gesagt hast, sieht so ein bisschen verbraucht oder so aus. Jetzt ist das wirklich dann also mit so einem, ja, ich sag mal 3-Tage-Bart, aber jetzt nicht so der gepflegte 3-Tage-Bart, sondern eher so, also der sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Und so eine Außerirdische mit blauer Haut und roten Haar und ein Leibwächter wollen seine Hilfe, denn es wurde rausgefunden, dass, also man hat sozusagen die DNA dieser Riesenroboter entschlüsseln können. Also ich sag DNA, aber eigentlich natürlich so eine Art Maschinencode. Und das Lustige ist, dass dieser Code die gleiche DNA hat wie dieser Tim-Roboter, den wir auf dem Mond gerade verfolgt haben. Und das Lustige ist, diese wurden halt von diesem Dr. Kwon entwickelt. Genau. Und jetzt haben sie mitbekommen, dass sich Tim mit dem COM-System verbunden hat. Also ich hatte ja vorhin erzählt, dass er im Computer diese Nachforschung gemacht hat. Also die haben rausgefunden, es gibt noch einen von diesen Tims, weil eigentlich wurden ja fast alle Roboter zerstört. Und ja,
nicht alles. Jetzt, also in der Beziehung wurden alle zerstört. Und das ist quasi hardware-technisch der ähnlichste mit den Angreifern zusammen irgendwie.
Genau. Und deswegen ist natürlich jetzt klar, jetzt müssen sie so schnell wie möglich dorthin und haben ja aber auch Angst, dass eventuell andere das auch mitbekommen haben, diesen Funkspruch, weil so eine Roboter sind natürlich auch ja, viel, viel Geld wert unter Umständen oder in bestimmten Kreisen. Und genau, und das, also es geht eigentlich darum, dadurch, dass die Harvester vielleicht eines Tages wiederkommen, jetzt so schnell wie möglich so viel über sie rauszufinden wie möglich und da halt diesen Tim halt auch nochmal untersuchen. So, jetzt ist zurück der Schnitt wieder auf den Mond. Ein Raumschiff landet und Tim und der Roboterhund freuen sich schon. Ja, und das ist eigentlich auch ziemlich cool gemacht, weil wir denken ja jetzt, alles klar, Dr. Kwon, der wurde ja gerade beauftragt, mit den anderen, mit diesem Mädel, mit dieser blauen Außerirdischen und dem Leibwächter zusammen ihn zu holen. Deswegen denkt man, okay, die steigen jetzt aus. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooles Ende für den ersten US-Band, sage ich mal, das erste US-Heft. Denn da steigen irgendwie halt nicht diese drei aus, sondern so einen richtig üblen Typen, also so eine sogenannten Schrotter, also sowas wie Kopfgeldjäger für Roboter, könnte man sagen, so, die damit ihr Geld verdienen.
Also man könnte ja den Vergleich ziehen, quasi wie bei Rey, Rey von Star Wars, die diese Schlachtschiffe ausgeschlachtet hat. Das sind ja im Prinzip die gleichen Typen, sind ja Schrottsammler, also die genau. wertvolle Dinge aus abgestürzten Sachen irgendwie holen und aber halt auch aussehen wie Männer, die eigentlich nur dafür leben, halt so irgendwie so Sachen auszubeuten, auszuschlachten. Ziemlich genau, blutrünstig.
Nicht nur Männer, sondern sind halt auch, also sind nahezu Monster. Da ist ein so ein Typ mit irgendwie, keine Ahnung, kann ich jetzt gar nicht so zählen, also mindestens 4, 5, 6 Augen oder sowas und einen riesengroßen Maul. Dann gibt es da auch so eine Art Hund oder sowas, also so richtige Monster halt wirklich, wie so ein Kampfhund wird der an so einer Kette gehalten, aber ja, also so wirklich richtig üble Typen. Ich gehe jetzt nochmal kurz, ganz schnell so ein bisschen aufs zweite Kapitel ein, aber will dann gar nicht so viel mehr erzählen, weil das kann man auf jeden Fall auch, das, um so viel schon mal vorweg zu sagen, auf jeden Fall mal selber lesen. Ist wirklich ein tolles Ding geworden. Also im zweiten Kapitel findet Tim dann auch noch so einen Roboterfreund. Und das ist auch ziemlich witzig, weil das ist ein relativ dummer, aber sehr starker Bohrroboter irgendwie. Und ja, das, der baut halt dann so eine...
Der Forrest halt so sein, Gump quasi.
Ja, schon. Genau, Forrest Gump, aber halt auch in super stark dann. Und was ich ziemlich cool fand in diesem Kapitel, ist dann... Also meiner Meinung nach die stärkste Szene auch so der Rückblick. Und zwar wird sehr emotional von der Herstellung von Tim 21 über das Einleben in diese Familie, in die er gebracht wird, mit einer liebenden Mutter, also die ihn auch liebt, und einem Bruder, der wirklich zu wirklich so einer Art Bruder wird. Und wie er dann auch später diesen Roboterhund geschenkt bekommt, bis zu seiner letzten Erinnerung vor dem einsamen Erwachen halt jetzt wieder auf dem Mond. Und das ist wirklich ganz, ganz toll dargestellt und immer ist auch sehr cool so grafisch gemacht oder ja, wie soll ich sagen, regietechnisch, sage ich mal, dass immer die Geschichte wird weitergetrieben, wie er von diesem krassen Hund und den Kopfgeldjägern gejagt wird und dann immer gegenübergestellt seine Erinnerungen, die halt wirklich total, also ich weiß nicht, wie dir das geht, so sehr emotional, sehr, sehr cool. Man kann sich da sehr gut reindenken und wirklich toll erzählt.
Du wartest eigentlich die ganze Zeit, also mir ging das zumindest so, es ist auch grafisch halt insofern abgesetzt, dass du halt so diese Erinnerungen, die er quasi, da steht immer Upload, also ich weiß nicht, ob die hochgeladen werden in seiner Arbeitsspeicher, keine Ahnung, sind halt alles in so einem Sepia-Ton dargestellt, also ein dunkler genau, Sepia, nicht wirklich war, Sepia. Ja. Und du hast die ganze, also ich hatte die ganze Zeit eigentlich so diesen Moment, wo man ihn als Roboter quasi so entblößt, also wo man sagt, okay, du bist halt nur der Begleitroboter, du bist halt irgendwie nur eine Blechkiste oder sowas, und ganz im Gegenteil, das wird eher emotional so aufgebaut, dass du merkst, er wird dann halt ein Teil der Familie.
Ja.
Was dann hinten super, raus, das ist ganz toll gemacht, also gerade so am Ende dieses Kapitels auch emotional für den Leser missbraucht wird, sage ich mal, also missbraucht im positiven Sinne, denn der, also Tim entdeckt dann auf dem Planeten, entdeckt dann noch was, mit dem er dann halt nur schwer fertig wird. Also das ist sehr, also ich sage das jetzt ein bisschen kryptisch, damit es nicht ganz so verraten wird, aber sehr toll gemacht. Und dann gerade auch dieses Auffangen dieses Bohrroboters wieder, wo du sagst, also für mich ist der wirklich auf einer Figur her so ein bisschen Forrest Gump-mäßig, also total gut im Herzen, der dann versucht mit klobigen Fingern irgendwie da feine Arbeit zu leisten, sage ich mal so. Also das ist extrem.
Er hat aber eher so eine Schaufel.
Ja, sind toll gemacht und regt sich auch dauernd auf und regt sich auch über den Begleithund auf. Also das ist toll inszeniert einfach so, und du überlegst, in welche Richtung das geht, weil das auch dann wieder so ein Endpunkt ist, wo du dir in dem Moment gar nicht so richtig vorstellen kannst, wie es weitergeht. Das ist eigentlich was wie so ein roter Faden in diesem ganzen Heft. Also jedes einzelne Heft hat so einen kleinen Moment, wo du so innehältst und dann dir denkst, ach, das hast du jetzt irgendwie, oder hättest du jetzt nicht kommen sehen, also dass das ja, jetzt so in diese Richtung auch, geht, ne? Genau.
Also ja, genau, man kann auch sagen, dass das Coole bei diesem Roboterfreund sozusagen, bei diesem Bohrroboter ist auch, dadurch, dass Tim ja halt in der, ja, im Körper eines Kindes steckt. Also ich meine, er ist ja eigentlich ein Roboter, insofern, ja, da gibt's ja jetzt nicht wirklich Kind oder Erwachsener oder so, aber ihm wird halt dann dieser große, so wie so eine väterliche Figur auch so ein bisschen zur Seite gestellt. Das fand ich auch ganz passend. Aber du sagst jetzt auch gerade nochmal mit diesem, dass es viele Überraschungen gibt, und das ist ehrlich gesagt für mich so ein bisschen auch dann der, ja, mit der einzige Kritikpunkt. Und zwar finde ich, dass, also ich habe das mehr oder weniger in einem Rutsch durchgelesen, und für mich hat sich das am Ende leider in so eine Richtung gefällt, die Richtung entwickelt, die mir nicht ganz so gefällt, weil es wurde dann irgendwie so relativ unnötig, meiner Meinung nach, kompliziert und verworren. Und manchmal war es auch so, dass die Überraschung, irgendwie mir kam es so vor, nur der Überraschung wegen drin waren. Also so vom Prinzip her, ja, jetzt müssen wir wieder irgendwie so einen Knaller bringen, damit ihr auch das nächste Heft lest. Aber ich fand halt, deswegen hatte ich das jetzt auch nochmal explizit erwähnt, weil diese emotionale Geschichte, wie er dann eigentlich groß wurde, ja, das fand ich jetzt im ganzen Heft eigentlich die stärkste Szene. Und die ist vielleicht so auf, weiß ich nicht, 5, 6 Seiten oder so abgehandelt. Und also versteht mich nicht falsch, super Ding, ich will auch unbedingt weiterlesen. Aber vielleicht kennt ihr sowas ja manchmal auch, wo man dann irgendwie dann denkt, so ja, irgendwie hätte ich jetzt lieber eine mehr straight durcherzählte Geschichte, wo man, ja, die halt einfach, ja, eine gute Geschichte, sage ich mal, funktionierende Geschichte, und nicht ja, nicht zu viel jetzt noch reingepackt irgendwie. Also das,
aber ich glaube, das
kann auch zu viel sein manchmal.
Ist ein bisschen subjektiv. Also nach meinem Dafürhalten würde ich sagen, ist es eher insofern interessant. Also du hast halt eine Geschichte, wo du sagst, wie du sagtest, straight, also geradlinig, die geht in eine gewisse Richtung und du arrangierst dich so mit dabei und plötzlich macht also Lemire quasi so eine Klappe auf und da kommt noch eine Ebene zum Vorschein, an die du nicht gedacht hast. Natürlich kann man, wenn man das kritisch betrachtet, da sagen, okay, das ist halt der Autor, der so quasi diese Keule des Gottes als Schreiber schwingt und quasi zeigt, also da gibt es noch viel, viel mehr, aber ich glaube, dieses Buch ist von Anfang an so konzipiert gewesen, eben diese Tiefe zu erreichen, dass es halt ungewiss ist, was da nun den Ausschlag gibt oder ich kann mir auch ganz schlecht vorstellen, ehrlich gesagt, worauf Lemire hinarbeitet am Ende, also was passiert am Ende.
Ja, also man merkt natürlich schon dadurch, dass du jetzt auch gesagt hast, es werden 24 Heftausgaben, da ist natürlich dann auch klar, dass da neue irgendwie Stränge aufgemacht werden müssen, damit man wirklich diese 2 Jahre auch einfach Stoff hat, der zu erzählen, den man erzählen kann. Aber für mich ist es halt so, ich finde Tiefe, würde ich ja aus der persönlichen Meinung eher sagen, erzeugt man vielleicht mit weniger Figuren besser, die man dann halt vertieft. Und nicht halt irgendwie Figuren austauscht und neue wieder Stränge einbaut und so. Das, also wie gesagt, das ist jetzt wirklich, also ist ein super Ding. Ist wirklich eins meiner, ja, jetzt Lieblingscomic dieses Jahr, würde ich sagen.
Aber deine Entdeckung 2016.
Genau, ist ja noch nicht so viel passiert dieses Jahr, was wir jetzt vorgestellt haben vielleicht. Aber es ist also wirklich eine ganz große Empfehlung. Aber wenn, dann halt, fand ich halt einfach gerade zum Ende hin, ich will es jetzt wirklich nicht spoilern oder groß drüber reden, aber wenn ihr es lest, und das müsst ihr auf jeden Fall tun, dann ist wirklich super, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen nachvollziehen, was ich meine. Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen genereller darüber eingehen, was jetzt eigentlich sozusagen hier alles so angesprochen wird. Also du hattest ja auch schon öfter mal, glaube ich, diese Robotergesetze von Asimov und sowas erwähnt, ne? Und
eigentlich nur im privaten Gespräch zwischen uns beiden, aber ja.
Ah ja, das kann sein.
Das impliziert das im Prinzip. Also du hast halt die Frage, und das wird auch hier thematisiert mit diesem großen Roboter. Also er sagt halt dann auch von sich, also in diesen gebrochenen Stummelsätzen, Babysätzen, also dass er ein Killer ist und das macht er auch, aber er hört dann trotzdem auf einen anderen Roboter und agiert dann quasi mit den Menschen auf einmal. Das finde ich schon irgendwie cool gemacht. Und auf der anderen Seite ist der Mensch, also dieser Tim, menschlicher als viele der menschlichen Personen in diesem Buch. Ja. Ich meine, es sind ja nicht nur Menschen, sondern
gerade auch die Kopfgeldjäger und
Alien
so,
ne? Und sowas. Also das ist schon, das ist so dieser Spiegel dann auch, dass so eine Maschine manchmal in dem Fall zumindest menschlicher sein kann, als unser eins das ist. Und das finde ich irgendwie,
ja,
finde ich spannend.
Das hatte ich ja auch als so einen kleinen Stichpunkt mir notiert, dass da so existenzielle Fragen halt aufgeworfen werden, was eigentlich zum Beispiel Menschlichkeit bedeutet und so. Ne? Und dann ist gerade in dieser Form natürlich von so einem kleinen Jungen, ist es natürlich auch clever gemacht. Und also, wie wir schon gesagt haben, das ist ja auch nicht das erste Mal. Aber dadurch wirkt es auch immer sehr, sehr unschuldig und sehr, ja, sehr emotional ist das Ganze natürlich dann, wenn dort halt irgendwelche existenziellen Fragen aufgeworfen werden und dann immer im Kontext, dass er halt auch ein Roboter ist oder so, ne? Und auch so, ab wann ist eine KI halt wirklich menschlich beziehungsweise wie Leben zu behandeln oder sowas, ne?
Das sollte man vielleicht noch sagen. Ich meine, dieses Buch hat halt auch dann Momente, wo man sich sagt, so rein als ich sage mal als Wissenschaftler, dass eben Roboter eigentlich nicht träumen können. Auch das wird thematisiert und
ja.
Auch gleich am Anfang, so diesem Rückblick, wo er meint, ja, also wo die Mutter ihn nachher fragt, soll ich dich ausschalten oder soll ich dich anlassen die Nacht? Und er sagt, nein, schalt mich aus, vielleicht träume ich ja die Nacht. Also der hat auch dann für sich so diese Hoffnung, eben menschlich zu sein und strebt irgendwie danach. Und gleichzeitig wird dieser menschliche Aspekt dann auch innerhalb dieses Buches irgendwie ausgenutzt. Also das ist sehr, sehr unterhaltsam. Und es ist halt eine tolle Science-Fiction-Geschichte, die aber auch, sagen wir mal so, ja, so untergegangene Kulturen irgendwie nochmal aufgreift und da so eine gewisse, für mich Tiefe reinbringt, an die ich nicht gedacht hätte, die man sich vielleicht so aus, keine Ahnung, ägyptischen Ausgrabungen irgendwie vorstellen konnte oder könnte, wenn man da plötzlich irgendwas entdeckt, was zeigt, dass wir halt doch nur irgendwie bedeutungslos sind irgendwie. Und das ist halt eine Sache, die eben diesen Spaß beim Lesen halt ausmacht. Also ich habe das auch wirklich in einem Zug durchgelesen. Ich meine, es ist auch rein textmäßig, aber angenehm, also relativ wenig Text. wird dann nur ein bisschen mehr Text. Das merkt man auch, wenn es dann wirklich in Anführungszeichen wichtigere Themen geht, also diese Zwischenmenschlichkeit zwischen den Beziehungen oder auch den Charakteren. Und ja, aber trotzdem sind wir uns, glaube ich, einig. Also eine tolle Geschichte, an der es nicht zu meckern gibt, aber die wäre wahrscheinlich auch nur halb so gut, wenn die nicht von Dustin Nguyen gezeichnet worden wäre.
Genau, ich habe hier noch ein paar ganz lustige Facts sozusagen. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt her habe. Ich habe es irgendwo nachgelesen bei irgendeinem Interview oder so. Und zwar zu diesen Zeichnungen, dass die eigentlich so eine Art Notlösung auch waren. Und zwar, also wie gesagt, sind ja so Wasserfarben mit so Bleistiftkonturen irgendwie. Und ja, dieser Typ, dieser Nguyen, der leidet wohl an der sogenannten Sekretärinnenkrankheit. Also das bedeutet irgendwie, dass dann, ja, ich stelle mir das jetzt so ein bisschen so wie so ein Tennisarm oder so ein Maushand oder sowas vor. Jedenfalls wird die halt durch starken Druck vor allem ausgelöst. Und deswegen hat er sich dieses Malen wohl mit Wasserfarben angewöhnt, weil das halt mit dem Pinsel und so da dieser starke Druck nicht ausgelöst werden muss. Fand ich ganz, ganz witzig. Und eine Sache, die ich auch noch dort gelesen hatte, war, dass wir haben ja jetzt gerade über diese Robotergesetze gesprochen und dass Jeff Lemire wohl noch nie ein Buch von Asimov gelesen hat. Wobei mir natürlich dann auch gleich klar wurde, man kann ja, also es gibt ja so viele Filme, wo das aufgegriffen wurde und eigentlich alle beziehen sich immer darauf. Insofern kann man auch ohne ein Buch wahrscheinlich gelesen zu haben, diese Robotergesetze irgendwie kennen oder mitbekommen haben.
Ich glaube, das ist ja auch so ein allgemeines, ja, man könnte fast sagen, Naturgesetz, wo der Mensch wahrscheinlich hinkommt, wenn er eben darüber nachdenkt, also welchen Stellenwert das hat oder wie ist das Verhältnis Mensch-Maschine oder ab wann ist eine Maschine ein Lebewesen oder kann als solche behandelt werden. Also das, da kommt man wahrscheinlich hin. Aber das mit diesem Nguyen, dass der quasi, also für ihn der Drang des Zeichnens so groß war oder sich da auszudrücken, dass er dann eben auf Aquarell umgestiegen ist. Ich finde persönlich ja auch, passt dieser Stil auch zu Jeff Lemire, wenn man sich sonst so seinen Stil, seinen Zeichenstil anguckt. Also das passt schon. Das sind zwei, die meiner Meinung nach ganz gut zusammenpassen. Und ich finde auch spannend zu sehen, dass du, gerade wenn es eher so, also das sieht man auch wahrscheinlich die Gewichtung, wenn es jetzt nicht um die Menschen allein geht, die dann doch mehr, ich sage jetzt mal, wo man das, ich sage jetzt Papierdurchschein sieht, wo man die Outlines mit Bleistift irgendwie fühlt und nur ganz, ganz wenig Farbe gearbeitet, mit ganz, ganz wenig Farbe gearbeitet wird. Also eher so dieses, wie du schon sagtest, so dieses Apple-Design, also alles weiß und shiny und glänzend. Also nicht glänzend im Sinne hochglanzpoliert wie bei Marvel-Heften, sondern eher so minimalistisch. Und wenn man dann wieder auf dem Mond ist oder unter den Robotern nur ist, dann wird dann viel mehr mit Farbe gearbeitet, wo man dann auch sieht, dass da, also rein farblich irgendwie, dann doch mehr Leben und mehr Atmosphäre ist als zwischen den doch kühlen Menschen irgendwie. Also das, allein dieser Kontrast ist schon toll zu sehen. Also das beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, und halt wirklich halt dieses, was ich schon am Anfang gesagt hatte, finde ich halt auch einfach so eine ganz witzige Sache, dass man halt so weit in die Zukunft geht und dann aber so trotzdem vom Stil her sehr traditionell ist. Was ich auch noch kurz erwähnen wollte, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass Lemire ja selbst eigentlich auch zeichnet, aber ich wollte nur kurz sagen, was er gerade zum Beispiel, was er alles arbeitet und weswegen er dann nicht diese Geschichte noch zeichnen konnte. Und zwar arbeitet er wohl gerade, oder dieses AD nennt sich das ja mit Scott Snyder. Dann gibt es ja dieses Plutons, das hast du glaube ich auch mal vorgestellt schon, oder?
Genau.
Und ja, Hawkeye und X-Men auch, das sind so die Projekte, bei denen er gerade beteiligt ist, soweit ich weiß. Wollen wir nochmal so eine Art Bewertung machen?
Genau. Also, ich hänge mich auch wieder weit aus dem Fenster. Wie gesagt, geschichtentechnisch gibt es vielleicht minimale Abstriche. Ich mag das, bleiben wir mal so bei dieser Aufteilung. Ich mag das Artwork. Also allein deswegen würde ich mir wahrscheinlich schon so ein Buch kaufen, einfach um das mir anzuschauen, weil es Spaß macht. Ich mag die Kolorierung, auch wenn sie vielleicht sehr dezent ist. Ich mag die Geschichte mit ganz kleinen Abstrichen. Bei mir ist es so ein Buch zwischen 9 und 10. Also ich würde fast sagen, aber es ist wahrscheinlich eher persönlich geprägt, weil ich halt Jeff Lemire so mag, von der Art und Weise, wie er Geschichten erzählt, wie er Geschichten aufbaut, wenn es seine eigenen sind. Also ich rede jetzt nicht von den Sachen, die so ein größeres Franchise-Unternehmen hinten dran hängen. Ich würde Richtung 10 tendieren. Also für mich ist es fast ein perfektes Buch. Macht Lust auf mehr, was ja auch immer wichtig ist. Es gibt ja manchmal so Serien, die dann so vom Interesse her für mich so irgendwie so ein bisschen einschlafen, wo du sagst, oh, schön, aber ich muss auch nicht unbedingt wissen, wie es ausgeht irgendwie so. Also das ist in dem Fall nicht. Also hier möchte ich zumindest unmittelbar wissen, wie es weitergeht, wie es fortgesetzt wird. Deswegen greife ich in die Kiste 10 Punkte für mich eindeutig.
Ja, super. Also ich mache eine 9 draus, weil wegen diesen, ja, ich sag mal, das Ende, wo ich zwar, ich will wissen, wie es weitergeht, aber fand so ein bisschen zu viele Stränge sind aufgemacht, aber also ich meine, sind wir mal ehrlich, jährlich eine 9 ist sozusagen weit, weit, weit über Durchschnitt. Und ich wollte jetzt bloß sozusagen, das ist halt nicht 100% perfekt und wie auch immer. Und mit den Zeichnungen wollte ich natürlich auch noch sagen, finde ich halt auch sehr gelungen. Und vor allem, ich meine, die stechen natürlich auch deswegen einfach so weit heraus, weil, ja, wer macht noch Aquarell heutzutage? Gerade in, also sozusagen im amerikanischen Comic-Business, im Heftemarkt, würde es jetzt mehrere geben, wäre es vielleicht nicht mehr so was Besonderes, aber so ist es halt einfach ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal. Ja, also ziemlich, wirklich sehr genial.
Was glaubst du als Künstler, wie zeitaufwendig ist das für ihn? Also ist das, oder kann man sich da so reinarbeiten, dass man dann, also nicht das Digitale zeitlich gleichsetzt, aber sagen wir mal jetzt normal, also bei Wasserfarben musst du ja auch gucken, dass die nicht verlaufen, dass die halt irgendwo an einem bestimmten Rand halt da stehen bleiben, deine Farben, und nicht weitergehen. Was glaubst du das so vom Gefühl her?
Ja, also ich sag mal so, der Vorteil ist halt hier einfach auch so ein bisschen, dass der Zufall einem halt zugute kommt, und manchmal, wenn es läuft, sieht es halt trotzdem gut aus, oder man lässt es einfach so, weil es halt auch irgendwie was Sympathisches hat oder halt zu diesem Stil gehört. Insofern, ich würde sagen, also das Problem ist einfach nur, wenn man wirklich was, einen Fehler macht, dann muss man es halt neu machen. Ne? Aber ansonsten würde ich so vom Arbeitsaufwand das eigentlich nicht höher einschätzen, als am Computer zu kolorieren. Ist wirklich eher so eine Sache, man darf halt keine Fehler machen und muss halt am Anfang ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie man es macht, und vielleicht schon mal so eine kleine Farbskizzen anfertigen oder so, damit man sich nicht danach ärgert oder so. Ich kann mich erinnern, als ich diese Alisic-Ausstellung in Paris vorbereitet hatte, da musste ich ja auch so ein paar Acrylbilder malen und so. Und da war man wirklich die ganze Zeit so unter Hochspannung, unter Adrenalin und irgendwie super aufgeregt und so. Das ist ein ganz seltsames Gefühl, was ich sonst beim Zeichnen halt wirklich nie habe, weil da wirklich einfach jeder Strich bedeutet halt irgendwie was, und man kann sich super ärgern einfach dann oder halt auch total freuen, wenn irgendwas passiert, was man vielleicht sogar eher sich vielleicht schlechter vorgestellt hat. Am Computer ist es eigentlich so, da passiert ungefähr das, was man möchte halt.
Und kann halt auch zurückgehen mal. Das ist wahrscheinlich der Vorteil, also dass man da halt Fehler auch korrigieren kann. Genau. Also von uns beiden Daumen hoch. Wir sind sehr gespannt. Ich glaube, ein Veröffentlichungstermin für den nächsten Band, der ist noch nicht bekannt. Ich hatte ja gesagt, also in Amerika kommt man jetzt demnächst erst in die 10. Ausgabe, also in das 10. Heft. Wenn man dann wieder wartet, bis 12 Hefte zusammen, also nochmal 6 Hefte zusammen sind, würde ich sagen, also Mitte des Jahres mit etwas Glück könnte das kommen. Ist vielleicht auch immer ein bisschen abhängig, wie gut sich dieser Band verkauft. Sind wir ja mal ganz ehrlich, aber ich glaube, Jeff Lemire ist ein Name, der für sich zählt, und ja, ich bin gespannt, in welche Richtung sich die ganze Sache entwickelt und wie Jeff Lemire, gut, das ist dann wahrscheinlich erst in 1,5 bis 2 Jahren, die ganze Sache auch auflöst und dann feststellt, also wohin die Reise geht. Wie gesagt, das ist noch so die große Unbekannte für mich, also was dann quasi so die Punchline am Ende ist, also was dann so das finale Thema sein soll. Was glaubst du, was für dich, wie würdest du das einschätzen? Was ist das, die Rettung der Menschheit oder der Sieg der Maschinen am Ende, irgend sowas? Was wäre auch eine Idee, mal zu sagen, okay, die Menschheit hat sich selbst ausgelöscht und die Maschinen übernehmen quasi die emotionale Rolle und führen halt Kultur und Geschichte der Menschheit irgendwie im Geiste fort.
Ja, das ist, glaube ich, nicht, dass er sich das traut, aber also man merkt ja jetzt schon, dass, wie wir schon angedeutet hatten, dass die Maschine hier zum Teil schon menschlicher agiert als viele Menschen. Insofern wird es wahrscheinlich auch so ein bisschen der Fokus bleiben. Ich habe jetzt gerade mal nebenbei schon nachgeguckt, die Sender 2 ist auch schon angekündigt. Ja, hier ist aber dummerweise gar kein Datum, glaube ich. Ah doch, hier. 1.9.2016 kommt der zweite Band bei Splitter raus.
Super.
Wissen wir Bescheid,
können wir uns drauf einigen. Aber wie gesagt, wartet nicht so lange. Schaut euch den ersten Band zumindest im Comicladen eures Vertrauens schon mal an, oder wenn ihr uns vertraut, dann einfach mal direkt kaufen. Und wie gesagt, ihr werdet garantiert nicht enttäuscht.
Vertraue mir.
Wer denn? Ja, schau in meine Augen. War das nicht so irgendwie bei Dschungelbuch?
Glaub an mich oder so. Ja,
andererseits, wenn ihr euch das Buch zugelegt habt und ihr seid enttäuscht, aus welchen Gründen auch immer, dann gerne in die Kommentare, sagt uns warum, dann greifen wir das, sollten wir Ende des Jahres Band 2 besprechen, dann gerne nochmal auf. Würde mich mal interessieren, ob es dann wirklich Kritikpunkte gibt, die sagen, also nee, das stößt mir jetzt unangenehm auf oder das ist das und das.
Ja, wenn einem das Thema vielleicht nicht gefällt, könnte ich mir vorstellen, aber also ich
dann
mag
würde man
halt
das wahrscheinlich so generell nicht lesen, vermute ich mal, oder?
Denke ich auch.
Dann ist man da wahrscheinlich an sich schon nicht bedient damit. Gut, also 10 und 9 Punkte im Beitrag zu diesem Podcast, denke ich mal, werden es dann die 10 sein. Pech gehabt, Helge.
Was?
Wir machen 9,5, wir machen mal die untere Punktebewertung. Und ansonsten.
So ein bisschen, ganz kurz noch, ein bisschen erinnert das Cover ja auch an Der kleine Prinz auf irgendeine Art, ne?
Das wollte ich am Anfang sagen. Oder Petersens Mondfahrt oder irgend sowas. Also, diese Dinge, also ich meine, es gibt sicherlich da mehrere Motive, die dann irgendwie reingehen. Und wer sich nach unserer Besprechung immer noch unsicher ist, der kann einfach auch auf den Splitter Verlag gehen, also splitter-verlag.eu. Dort gibt es sogar eine Landingpage nur für die Sender. Ich glaube, wenn man direkt die Sender hinten dran, also /die Sender oder so, einfach mal probieren. Da gibt es jedenfalls auch Leseproben. Sehr schön. Ich verlinke es aber mal. Also am besten auf unsere
Da kann man halt auch schon mal sehen, wie es halt aussieht. Ne?
Genau. Wobei, wie gesagt, ich glaube, das ist wieder eines dieser Bücher. Ich weiß es nicht. Es gibt es vielleicht auch digital zu kaufen, aber das ist wieder eines. Also wenn ihr das nicht in Papierform kauft, dann seid ihr selber schuld. Also weil das ist ein Buch, das muss man in der Hand halten, das muss man irgendwie in der Hand haben. Ohne das geht es eigentlich nicht. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
Habt euch wohl. Tschüss.